sind andere als bei anderen Themen, weil hier gibt es öfter die Problematik, dass einfach keiner weiß, wie man es besser machen soll. Es gibt da halt Ansätze und es gibt so Versuche und man weiß auch, wo die Schwachstellen liegen, aber es gibt eigentlich keine besseren Ideen. Das heißt, für Leute, die gern forschen oder die gern experimentell tätig sind, ist Multicast im Moment eines der interessantesten Gebiete. Erstmal Begriffsdefinition, was Multicast überhaupt ist. Bei Multicast ist wie normales Kommunikationsverhalten, nur dass man mit mehr als einem Empfänger spricht. Und wie man sich schon vorstellen kann, passt das in die normalen Paketgedanken nicht rein von IP, weil da gibt es halt einen Empfänger und einen Absender. Und die erste Frage wäre schon, wie man überhaupt sagt, an wen das geschickt werden soll. Also man kann sich vorstellen, das ist nicht ganz einfach. Und in diesem Vortrag geht es darum, was da alles nicht einfach ist, was man schon gelöst hat und wie das Routing funktioniert, was so der größte Problembereich ist. Im Einzelnen wollte ich natürlich sagen, jetzt nochmal in Ruhe eine kleine Definition bringen, wozu braucht man Multicast überhaupt. Und eins der Ziele von dem Vortrag ist zu sagen, das ist alles keine schwarze Magie, sondern wenn man sich so ein Wochenende mal hinsetzt und sich einfach nur mit Multicast beschäftigt und lang genug drüber nachdenkt, dann würde man schon zu den gleichen Ideen kommen, die jetzt umgesetzt wurden. Im Gegensatz zu IPv6, wo so Details anders gelöst wurden, als ich da zum Beispiel drauf gekommen wäre, wo man sagen würde, okay, das ist richtig schlau. Bei Multicast ist das nicht so, sondern da sind eben, ist tatsächlich so Common-Sense-Lösungen, Ad-Hoc-Lösungen, nichts, wo Software-Ingenieure 3 Jahre drüber gebrütet haben. Dann die erste Frage, die natürlich interessant ist, ist, wie funktioniert das im LAN? Denn wenn das schon im LAN nicht richtig funktioniert, dann ist natürlich generell schlecht. Welche Anwendung kann man sich denn dafür denken, dann wie Multicast im WAN funktioniert? Das ist so das größte Problem an der ganzen Sache. Dann komme ich auf die Routing-Verfahren im Einzelnen und die unterteilt man in Dense Mode und Sparse Mode Protokolle. Und damit ist dann auch schon Ende. Insgesamt sollte höchstens 1 Stunde dauern, kein langer Vortrag. Also wie ich schon sagte, Multicast ist prinzipiell, wenn man einen Datenstrom an mehrere Leute verschickt. Was an der Stelle wichtig zu bemerken ist, es gibt keinen Rückkanal. Also Multicast ist ein Weg Kommunikation. Ursprünglich ist die Idee schon relativ alt. Das ist bei IP-Protokollen gewöhnlich so, dass zuerst jemand ein RFC schreibt, wo drin steht, wäre es nicht toll, wenn. Und dann passiert 5 Jahre gar nichts und dann überlegt sich jemand, na, das können wir vielleicht so und so angehen. Also die Idee kommt ursprünglich von einer akademischen Arbeit von Steve Deering. Der ist dann später von einer großen Firma zur anderen gegangen, weil alle möglichen Leute sich gedacht haben, wenn wir das umsetzen könnten, können wir Telefonie über Internet betreiben. Und da gab es schon vor 10 Jahren die Vision, dass man damit viel Geld machen kann. Also der ist viel beschäftigt. Ich glaube, aktuell ist er bei Cisco. Aber der war auch schon bei MCI und sonst wo. Erste Frage ist die Motivation, warum man sich damit überhaupt beschäftigen soll. Und klar, der offensichtlichste Sinn ist, was so jeder sich schon mal dabei gedacht hat, ist natürlich Radio-Fernsehausstrahlung, aber auch Push-Dienste wie irgendwelche News-Ticker. Das ist im Grunde nicht sinnvoll, dass da alle 3 Sekunden irgendein Cronjob nachguckt, ob sich was geändert hat oder dass man da halt ständig draufklickt, sondern eigentlich wäre es viel besser, wenn man mitgeteilt bekommt, dass sich was geändert hat und dass im Moment ist sowas implementiert, indem einfach 100.000 Mails verschickt werden und dass das nicht richtig optimal ist in Bezug auf Bandbreite, kann man sich ja denken. Und die Frage ist einfach, kann man es nicht besser machen? Und die Forderungen, die man so stellt, kommen gleich, eigentlich alles ganz offensichtlich. Dann natürlich replizierte Datenbestände. Wenn man eine Datenbank weltweit verteilt, möchte man Änderungen an einer Datenbank an die anderen Kopien weitergeben. Und das ist im Grunde das gleiche wie so ein News-Ticker oder andere Push-Dienste. Da möchte man nicht die Daten einmal pro Kopie verschicken, sondern im Grunde kann man das auch mit Multicast machen. Und replizierte Datenbestände, das sind nicht nur Datenbanken, das sind auch Caches und natürlich Usenet. Dann eine der coolsten Anwendungen ist, dass man ein Ethernet mit Multicast über das Internet verteilen kann, wenn das funktionieren würde. Das heißt ein VPN, was nicht nur aus 2 Tunnelendpunkten besteht, sondern aus N. Das wäre schon echt mehr, als man im Moment so hat. Und Shared Whiteboard ist eine der ältesten Erfindungen dabei. Das handelt sich um eine Tafel, eine virtuelle, das heißt im Grunde ein Paint-Programm, wo N Leute drin rumkritzeln können. Die einzelnen Anwendungen gibt es alle schon, aber man hat von Multicast noch höhere Erwartungen. So die offensichtlichste ist, man möchte keine unnötigen Pakete verschicken. Und weil das eine sehr starke Anforderung ist, habe ich das hier gleich zweimal geschrieben mit verschiedenen Aspekten. Also man möchte Pakete entlang von Routen nur dann verschicken, wenn dahinter überhaupt jemand sitzt, der Interesse hat. Und man möchte vor allem über keine Route ein Paket mehr als einmal verschicken. Und was das größte Problem und die größte Forderung an der Sache ist, das soll skalieren. Das heißt, es soll mit 10 und 10 Millionen Empfängern gut funktionieren. Und was jetzt hier nicht steht, was aber auch ein Skalierungsproblem ist, es soll auch mit 10 und 100 Sendern funktionieren. Also das wäre im Grunde die Sache, die man noch am wenigsten gelöst hat an der Sache. Denn im Moment, Forschung wird eben von der Industrie größtenteils bezahlt oder von Regierungen und die möchten gerne Anwendungen sehen. Und weil die offensichtlichste Anwendung eben Fernsehen ist, geht die Forschung im Moment dahin, wie man Fernsehen optimiert. Das heißt, ein Sender, 10 Millionen Empfänger. Da wird noch am meisten dran gearbeitet im Moment. Also die Quintessenz ist im Grunde, der Sender soll am Ende die Daten nur einmal abschicken müssen. Er hat eine Ethernet-Karte und da sollen die Daten genau einmal rausgehen. Aber es gibt noch andere Gründe, warum man sich jetzt überlegen muss, dass man aus dem Sender die Komplexität rausnimmt, dass der irgendwie Listen von Empfängern haben muss und verwalten. Und das Ganze soll ja auch einfach zu administrieren sein. Also insgesamt möchte man die Komplexität beschränken von den Systemen. Das ist auch der Grundansatz vom Internet natürlich, dass man halt sich ursprünglich überlegt hat, einen Server und 100 Versager, die halt daran rumklicken. Und die Versager müssen halt nichts tun, die müssen dann nur wissen, wie man die Maus schiebt und nur für den Server brauche ich einen fähigen Admin. Also das war die Idee. Und so ist das natürlich immer weniger, weil irgendwie jeder mit Windows heute glaubt, einen Server machen zu können. Aber im Internet ist das gleich. Da gibt es halt auch Router und das möchte man am besten auch unterteilen in wichtige Router und unwichtige Router. Und die unwichtigen Router sollen am besten von den wichtigen Routern die Routing-Daten automatisch kriegen, damit man da keinen Admin hinstellen muss, der irgendwas falsch machen kann. Und man kann schon sehen, dass einfach das Ratio von den Leuten, die nichts wissen, zu den Leuten, die so ein bisschen was wissen, immer schlimmer wird. Kann man sich denken, bricht alles zusammen? Nein, ist nicht so. Man muss die Situation ein bisschen analysieren. Man kann also als Ausweg sich denken, man macht es einfach sehr einfach, einen Server zu administrieren. Das haben schon viele versucht, hat noch keiner richtig geschafft. Oder man verlangt vielleicht einen Führerschein. Aber wenn man sich die Problematik mal anguckt, dann stellt man fest, dass die Anzahl der Router, dass die nur sehr schwach wächst mit der Anzahl der Rechner, ob das nun Host oder Server sind. Das heißt, wenn man die Komplexität in die Router verlagert, hat man an der Stelle Komplexität am besten beschränkt. Und das war dann auch der Ansatz bei Multicast. Wie das im Einzelnen funktioniert, kommt gleich. Erstmal eine Eingliederung von Multicast in andere Arten. Das klingt jetzt so fremdwortmäßig. Es gibt auch für die anderen Kommunikationsmechanismen schöne Fremdwörter. Einmal Unicast. Unicast ist, was wir immer machen. TCP-Verbindungen sind Unicast. Multicast ist eben, was wir jetzt besprechen. Broadcast ist traditionell, dass in meinem LAN alle Leute das mitkriegen. Das Paket ist halt an alle adressiert. Das Paradigma funktioniert heute nicht mehr so. Im Grunde gibt's das, ist nicht wirklich definiert, wenn ich ein Paket auf IP-Ebene an die Adresse, die nur aus Einsen besteht, verschicke, welcher Router das dann nicht mehr weitergibt. Ob das jetzt Link-Local ist, also ob das mein Segment nicht verlässt oder ob das mein Uni-Department nicht verlässt oder ob das vielleicht die Stadt nicht verlässt oder so, das ist halt nicht geklärt. Deswegen ist Broadcast im Grunde ein schlechter Ansatz und ist auch bei IPv6 nicht mehr berücksichtigt. Die vierte Versandart, die noch am wenigsten umgesetzt ist, also ist noch viel weniger weit als Multicast, ist Anycast. Das habe ich beim IPv6-Vortrag schon erklärt, was das sein soll. Die Idee ist, dass man eine IP pro Dienst vergibt. Also man sagt, IP 1234 ist immer der DNS-Server. Und wenn jetzt ein Client mit dieser IP spricht, dann sorgt der Router dafür, dass es beim richtigen DNS-Server rauskommt. Das wäre die Idee, das klingt auch toll. Die Idee ist ungefähr so alt wie Multicast, hat noch genau keiner umgesetzt. Es gibt so erste Ansätze zwischen Routern, aber für Hosts gibt es noch nicht. Aber so die Idee ist da. Ja, anfängliche Überlegung, wie man das umsetzen könnte. Man könnte sich überlegen, die Router entscheiden vielleicht anhand der IP-Nummer. Also jede Multicast-Gruppe müsste eigentlich auch eine IP-Nummer kriegen. Denn so ist das heute, dass Router eben sich die Ziel-IP von einem Paket angucken. Und wenn man große Änderungen an Routern macht, die alle Leute zwingen würden, dass sie komplett andere Hardware designen, dann dauert das lange und passiert wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es schon sinnvoll, weiterhin das so zu machen, dass die Router sich die Ziel-IP angucken müssen in Paketen. Also würde man das so machen, dass man jede Multicast-Gruppe, also eine Menge von Empfängern, anhand einer IP-Nummer adressieren kann. So, die nächste Beobachtung ist, dass man natürlich Audio und Video, also mehrere Komponenten haben kann oder vielleicht Untertitel. Also das heißt, dass eine Transmission aus mehreren Teilen bestehen kann und dass das Konzept der Portnummern, wie wir es heute in IP-Paketen haben, also nicht in IP, in UDP und TCP, dass das wahrscheinlich auch bei Multicast noch weiter Sinn macht. Und wir sind also mit diesen beiden Gedanken alleine sind wir schon so weit, dass UDP als Trägermedium in Frage kommt. Die nächste Idee ist, dass Fehlermeldungen natürlich die Skalierbarkeit gewaltig beeinträchtigen. Also wenn ich vorhin gesagt habe, das Ziel ist, dass ein Sender den Datenstrom nur einmal rausschicken muss, dann ist implizit gemeint, dass ich mit einem Dial-up-Radio über ein Handy mit irgendwie Wireless-Einwahl irgendwo eine Radiosendung ausstrahlen kann, wenn die Bandbreite gerade reicht. Und dazu gehört natürlich, wenn ich für jeden User, der irgendeine Fehlermeldung produziert oder jeden Router, der ausfällt, ein ICMP-Paket zurückbekomme, dass meine Bandbreite damit den Fehlermeldungen voll ist. Also das geht auch nicht. Port unreachable natürlich sowieso, wenn irgendwelche Clients abbrauchen, das gibt keine Fehlermeldung an der Stelle. Und was soll der Sender auch machen? Bei Unicast ist klar, wenn der Empfänger einen Fehler hat, dann schicke ich nicht mehr weiter. Aber bei Multicast ist das ja nicht so. Ja, aus keinen Fehlermeldungen folgt, dass Path-MCU-Discovery nicht funktioniert. Das ist ein Standardmechanismus bei, ja, besonders TCP ist der wichtig, der dafür sorgt, bevor eine Verbindung aufgebaut wird, dass man guckt, wie groß Pakete maximal werden dürfen, damit sie nicht fragmentiert werden müssen auf dem Weg. Also wenn es keine Fehlermeldung gibt, dann funktioniert dieses Verfahren nicht, denn das sieht so aus, dass man Pakete schickt, die größer sind, als die MTU wahrscheinlich ist oder vielleicht ist, und dann guckt man, ob eine Fehlermeldung zurückkommt, Paket war zu groß. Und damit die Fragmentierung nicht von Routern gemacht wird, setzt man noch ein Bit, was sagt, nicht fragmentieren. So funktioniert Path-MTU-Discovery, aber ohne Fehlermeldung funktioniert das eben nicht. Und wenn Path-MTU-Discovery nicht gibt, dann gibt es halt TCP schon mal nicht. TCP setzt auch ansonsten auf Rückmeldungen. Und die ganzen netten Eigenschaften von TCP fallen damit eben auch unter den Tisch. Das heißt, keine Fehlerkorrektur, wenn Pakete verloren gehen, werden die nicht neu gesendet. Es gibt auch vor allem keine Anpassung an Bandbreitenverfügbarkeit. TCP kann anhand von Paketverlust, den es feststellt, die Rate der Transmission verringern. Das heißt, wenn ich TCP über eine Leitung mache, dann schicke ich so viel wie geht, aber halt auch nicht mehr. Das heißt, wenn ich ein LAN und dahinter eine Modemleitung habe, dann habe ich im LAN nicht mehr Traffic, als über die Modemleitung am Ende rübergeht. Und das ist schon eigentlich ein ziemlich geschickter Mechanismus. Aber der funktioniert eben auch auf Rückmeldung. Die haben wir nicht, also auch diese schöne Eigenschaft haben wir nicht. Wie ich vorhin schon meinte, die erste Frage ist, wie man das auf Layer 2 umsetzt. Und häufigste Layer 2-Umgebung ist Ethernet. Ja, muss man sich angucken, wie Ethernet-Pakete funktionieren. Die haben vor dem IP-Header nochmal einen Layer-2-Header und da steht eine Zieladresse drin. Und das ist jetzt nicht die IP-Adresse, sondern die MAC-Adresse. Ethernet sind normalerweise Busse. Das kann man ein bisschen mit Spezialhardware oder wenn man nur zwei Endgeräte in einem Bus hat, kann man das ein bisschen abändern. Aber normalerweise ist das so, dass Ethernet ein Bussystem ist. Das heißt, wenn jemand mit einem anderen Rechner spricht, dann geht das Paket über einen Bus und alle Leute am Bus können es sehen. Damit jetzt die Rechner nicht 100.000 Pakete pro Sekunde wegschmeißen müssen, macht man diese Filterung in Hardware. Das heißt, die Netzwerkkarte kennt ihre eigene Adresse und schmeißt Pakete sofort weg, die dieser Adresse nicht genügen. Es gibt natürlich noch die Ausnahme der Broadcast-Pakete im Moment, weil das besonders bei LANs und bei IP V4 eine wichtige Methode ist, um zum Beispiel DHCP zu machen. Das heißt, die Hardware lässt auch Adressen zu, die Broadcast-Adresse sind. Das ist alles Einsen. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie kann ich unter den Voraussetzungen ein Paket an mehr als einen verschicken? Und da gibt es so drei spontane Einsätze, die einem kommen können. Der erste wäre, dass man Promiscuous Mode aktiviert. Das ist hier bei anderen Vorträgen schon erwähnt worden. Es geht darum, dass man diesen Hardware-Filter an der Netzwerkkarte abstellen kann. Das nennt sich dann Promiscuous Mode. Da sieht man alle Pakete. Die zweite Idee wäre, dass man Multicast immer an die Broadcast-Adresse schickt, damit das alle sehen. Und die dritte Idee wäre, dass man den Hardware-Filter in der Netzwerk-Hardware erweitert. Zu den Ansätzen der Reihe nach, Multicast immer als Broadcast, da gibt es schon das erste gute Gegenbeispiel, Gigabit Ethernet, das funktioniert also gar nicht. Zweiter Ansatz ist Promiscuous Mode, scheitert natürlich auch an Gigabit Ethernet, aber es gibt noch andere Gründe. Nämlich, dass Server belastet werden mit Traffic, den sie nicht brauchen. Und das Problem ist, dass die verschiedenen Bussysteme innerhalb von einem Rechner verschieden schnell sind. Das heißt, wenn die Netzwerk-Hardware alle Pakete auf den PCI-Bus tut und das Betriebssystem muss sie sich alle ansehen, dann ist, auch wenn das Betriebssystem unendlich schnell diese Entscheidung treffen kann, trotzdem die Busbandbreite weg. Und wenn ich da einen Server stehen habe, der File-Service betreibt, dann ist der PCI-Bus am Ende zu, ohne dass der auch nur eine Datei rausgetan hat. Also das mit Promiscuous Mode ist ein schlechter Hack, aber man kann sich vielleicht so als Fallback-Idee das überlegen, dass man das so machen kann. Der dritte Ansatz, wie gesagt, Hardware-Support. Das ist natürlich schlecht, wenn wir 10 Millionen verkaufte Ethernet-Karten in der Welt haben. Da irgendwie uns plötzlich zu überlegen, dass wir da jetzt tolle neue Features dazu definieren, aber das ist schon vor einer Weile geschehen und eure Ethernet-Karten können das mit Sicherheit auch schon. Man kann also der Netzwerkkarte die Möglichkeit geben, nach mehr als einer Zieladresse zu filtern. Und da gibt es auch verschiedene Ideen, wie man das angehen kann. Und das Hauptproblem ist einfach, dass man vorher nicht weiß, zu wie vielen Multicast-Gruppen ein Rechner am Ende dazugehören möchte. Das sind einfach N. Das heißt, wenn ich da eine Liste von 16 Adressen mache, dann habe ich ein Problem, wenn der zu 17 Gruppen subscriben will. Und deswegen gibt es da zwei Ansätze, wo die beste Lösung eine Kombination aus beiden ist. Nämlich erstens die Liste und zweitens eine Hash-Tabelle. Hashing ist ein Verfahren aus der Informatik, was daraus basiert, dass man eine Zahl aus dem Wert berechnet, den man gucken möchte. Das heißt, aus der MAC-Adresse würde man vielleicht eine achtstellige Zahl berechnen und dann hat man eine Tabelle mit 256 Einträgen und nimmt die berechnete Zahl als Index in der Tabelle und guckt unter dem Punkt nach. Die Idee ist, dass man natürlich versucht, die gleich zu verteilen, die berechneten Werte. Trotzdem passiert es bei Hash-Tabellen, dass mehr als eine Zieladresse auf den gleichen Wert fällt. Das ist also eine nicht gute Lösung, wenn man an viel mehr Gruppen teilnimmt, als man über die Hash-Tabelle überhaupt abbilden kann. Also ist auch schlecht im Grunde, aber wenn man es kombiniert, dann reicht es für die meisten Fälle. In jedem Fall muss das Betriebssystem damit rechnen, dass Pakete durch den Hardware-Filter durchkommen, die nicht für diesen Rechner gedacht sind. Also es ist auf jeden Fall notwendig, dass die die Software nochmal nachfiltert. Und wenn eine Hardware nur eine 16 MAC-Adressenliste zum Beispiel hat, dann muss halt ab der 17. Adresse in Promiscuous Mode gegangen werden. Also diesen Fallback gibt es immer noch, auch wenn das nicht toll ist, aber man kann wenigstens überhaupt dann Multicast machen. Ja, nun haben auch Router Ethernet-Karten und da stellt man sich natürlich die Frage, Router müssen alle Multicast-Pakete auf einmal filtern können. Wie kann man das machen, wenn man jetzt Listen und Hash-Tabellen hat? Oder braucht man auch noch eine andere Lösung? Und stellt sich raus, dass man mit einer Hash-Tabelle das gut lösen kann, das Problem, wenn man es so macht, dass das überhaupt nur auf MAC-Adressen, die für Multicast reserviert sind, angewendet wird. Und dann setzt man einfach alle Einträge auf 1 in dieser Hash-Tabelle. Deswegen, wenn man Multicast-Router betreibt, sollte man darauf achten, dass die Hardware die Hash-Tabelle hat. Ja, damit das überhaupt funktioniert, damit man schnell erkennen kann, ob sich um eine Multicast-MAC-Adresse handelt, ist natürlich sinnvoll, wenn die en bloc sind, sodass man einfach mit zwei Vergleichen testen kann, ob sich um eine Multicast-MAC handelt und so ist das dann auch geschehen. Und was ich hier noch stehen habe, ist mit Domänen, also eigentlich wäre es auch sinnvoll, wenn man sagt, ein Teil von dem Multicast-Traffic wird überhaupt nicht geroutet, also da gibt es eine Beschränkung, man sagt, das ist Site-Local oder also man hat eine Beschränkung, wie weit dieser Traffic überhaupt propagiert werden soll. Die Idee dabei ist, wenn ich hier im Hackcenter irgendein MPEG multicaste, dann möchte ich schon dazu sagen können, dieses MPEG soll nicht nach draußen geroutet werden. Und im Grunde soll der Router diese Ausstrahlung, diese Unterscheidung auch in Hardware gut abbilden können. Das heißt, wenn man schon die MAC-Adressen für Multicast en bloc setzt, dann wäre es gut, wenn man irgendwie am Anfang oder am Ende ein Teil reserviert für lokale Ausstrahlung. Die nächste Frage ist, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, wo kommt jetzt die MAC-Adresse her, wenn ich eine Multicast-IP habe? Wer IP im LAN schon betrieben hat und mal TCP da macht, dem ist aufgefallen, dass da ARP benutzt wird. Es gibt also ein Protokoll, was so funktioniert, wenn ich mit einem Rechner reden will. Dann schicke ich ein ARP-Paket an Broadcast, also an alle, und frage, wer hat denn die IP 15? Und der Rechner mit der IP 15 sagt dann, ich. Bei Multicast ist es natürlich schlecht, weil da gibt es ja, die IPs sind ja nicht vergeben, die sind ja logische IP-Adressen für, ist ja nicht ein Rechner. Und wenn man jetzt sagt, ja, dann müssen halt die Leute, die subscribed haben, also die diese Gruppe abonniert haben, die müssen dann antworten. Das funktioniert nicht, wenn keiner zuhört. Und das ist ja auch eine Situation, die es gibt. Also das wäre schlecht, wenn man da irgendwelche dynamischen Protokolle macht. Deswegen ist die offensichtliche Lösung, die dann auch genommen wurde, dass man da ein Präfix definiert und die MAC-Adresse berechnet aus der IP. Und jetzt gibt es hier gewisse Einschränkungen, die bei IPv4 noch nicht so schlimm sind wie IPv6, weil einfach die MAC-Adresse 48 Bit lang ist. Das heißt, wenn ich einen Präfix definiere, wie es hier geschehen ist, der aus 25 Bit besteht, wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Da waren wohl die Illuminaten beteiligt, denn es bleiben 23 signifikante Bits übrig. Aber bei IPv4 haben wir mehr signifikante Bits in der Multicast-Adresse, wenn man den Präfix absieht, als wir auf der MAC-Adresse abbilden können. Das heißt, es gibt immer mehr als eine IP-Nummer, die gleiche MAC-Adresse bei dieser Berechnung bekommt. Also auch das ein Grund dafür, selbst wenn wir perfekten Hardware-Filter haben, dass beim Betriebssystem Pakete ankommen können, die eigentlich nicht für diesen Rechner interessant sind. Wie ich eben meinte, dass lokaler Traffic vom Router irgendwie anhand der IP oder der MAC-Adresse am besten erkennbar sein soll, das hat man so gemacht, dass man sagt, 224 ist 000/4 ist für lokalen Traffic reserviert. Und das wird zum Beispiel zwischen Routern benutzt. Wenn ein Router feststellen will, welche anderen Router, die Protokoll XY sprechen, im Netz sind, dann ist für das Protokoll XY ein Multicast-IP reserviert worden. Und wenn ich die pinge, dann antworten alle Router, die das sprechen. Also es ist ein sehr eleganter Mechanismus, um Resource Discovery zu betreiben. Ansonsten gibt es noch zwei andere Netze. Erstmal alle Router, egal welche Protokolle sie sprechen, müssen, wenn sie Multicast können, in dieser 002-Group Mitglied werden. Und alle Hosts, die Multicast sprechen, müssen in 224.001 Mitglied werden. Und wer mal bei Windows irgendeine Personal Firewall installiert hat und sich gewundert hat, dass da komische Versuche im 224er-Netz angezeigt werden, das liegt genau daran. Denn subscriben heißt, dass man auch periodisch mitteilt, dass man subscribed ist im Netz. Da gibt es ein Protokoll für, komme ich später drauf, wie das genau funktioniert. Die nächste Frage ist, wie kommt denn Multicast mit dem verschiedenen Netzwerkequipment klar, was man so haben kann in seinem LAN? Und da gibt es als erstes Hubs. Hubs sind Layer 1 Gerätschaften, das heißt, die fassen Layer 2 überhaupt nicht an, sind also völlig neutral. Dann gibt es Layer 2 Geräte wie Bridges und Switches. Und was sie traditionell gemacht haben, ist, dass sie einfach Multicast-Pakete an alle Stränge weitergeleitet haben. Das ist natürlich nicht toll, deswegen hat man da inzwischen coole neue Techniken definiert. Und so der Standardansatz nennt sich IGMP-Snooping. IGMP ist das Protokoll, mit dem Hosts und Router sich gegenseitig sagen, welche Gruppen sie haben wollen. Das heißt, was passiert ist, dass der Switch sich die Pakete ansieht, guckt, ob das IGMP ist und so selber Listen führt, auf welchem Strang welcher User was haben will. Das ist natürlich komplexer, als was der Router, als was der Switch sowieso macht. Das heißt, das ist auf jeden Fall in Layer 3 Switches drin, wenn man sie heute kauft. Aber auch in eigentlich allen Layer 2 Switchen inzwischen. Aber das war anfangs eine Option, inzwischen ist das eigentlich üblich. Ja, so eine Kuriosität am Rande, Multicast gibt es auch im Tokenring. Allerdings werden da die Multicast-Adressen alle auf Broadcast-Tokenring gemappt. Das heißt, alle Rechner sehen alles Multicast, das ist natürlich gar nicht toll. Warum das nicht so schlimm ist, ist, weil Tokenring einfach generell nicht so den Durchsatz hat. Also das spielt nicht so eine Rolle, aber ist natürlich kein toller Weg, um Multicast abzubilden. Insofern, das ist ein Zitat aus der Tokenring-Dokumentation von Cisco hier. Da steht dann halt, naja, also wenn Sie Multicasten wollen, dann steigen Sie mal oben auf Ethernet. IGMP eben schon erwähnt. IGMP ist ein ganz triviales Protokoll, was eigentlich fast so alt ist wie Multicast selber. Ursprünglich ist es definiert in RFC 1112 und ist ICMP nachempfunden. Bei IP Version 6 benutzt man nicht IGMP, sondern einen Subtyp von ICMP, aber die Funktion ist im Grunde die gleiche. Wie man sieht, das Protokoll ist nicht von totalen Deppen gemacht worden, da gibt es ein Versionsfeld am Anfang, so dass man da später expanden kann, ohne irgendwelche kruden Hacks drumherum zu machen. Das ist auch geschehen, und zwar mehrfach. Inzwischen ist definiert IGMP Version 3. Das benutzt aber noch keiner. Komme ich später zu, was da die Unterschiede sind. Also ursprünglich kann IGMP nur Host Membership Query und Host Membership Report machen. Das heißt, der Router kann alle 3 Minuten fragen, wer will denn welche Group haben, und dann sagen alle Hosts, ich will 15, ich will 17. Also im Grunde kein sonderlich effizientes Protokoll, und es hat verschiedene Probleme, die man dann später versucht hat zu beseitigen. Unter anderem, also das Hauptproblem war, was passiert, wenn ich mehr als einen Multicast-Router im Netz habe. Und damit IGMP-Reports nicht alle Leute im Netz nerven, hat man schon an der Stelle konsequent sich überlegt, dass man das nur an die All-Hosts-Gruppe schickt, also auch eine Multicast-Gruppe, das heißt auf Layer 2 belästigt man damit keine Hosts, die nicht Multicast sprechen. Das ist schon eigentlich ein, wenn man sich überlegt, dass im LAN tatsächlich man Servern Rechenleistung sparen kann, wenn man Multicast für solche Sachen benutzt, dann ist das schon eine Sache, die eigentlich gut ist. IPv6 geht noch eine Ecke weiter, habe ich gestern schon erwähnt, vorgestern im IPv6-Vortrag. Da werden auch so Sachen wie ARP, das ARP-Äquivalent, wird auch über Multicast gemacht. Also es ist eigentlich ein sehr eleganter Mechanismus, vor allem im LAN, ist momentan die meisten Vorteile von Multicast. Aber auch im WAN gibt es Vorteile. Gut, jetzt habe ich vorhin angesprochen, welche Probleme es gibt, nämlich mit den mangelnden Rückmeldungen ist kein TCP machbar. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Daten denn überhaupt übrig bleiben, die man da sinnvoll übertragen kann. Und man sieht schon, dass die Leute versuchen, das zu kompensieren, dass es keine Fehlermeldung gibt, indem sie sich Mechanismen überlegen möchten, die unter Reliable Multicast zusammengefasst werden, wo es darum geht, dass mit verschiedenen Hilfsmitteln dafür gesorgt werden soll, dass eben trotz Packet Loss und trotz falscher Reihenfolge trotzdem noch rekonstruiert werden kann, was eigentlich abgeschickt wurde. Das ist allerdings ein Forschungsgebiet. Richtig gute Konzepte gibt es da nicht. Ja, insgesamt, was kann man mit Multicast machen? IPv6 macht es meiner Ansicht nach am eindrucksvollsten, was man da schön, wie man das gewinnbringend einsetzen kann. Aber auch ansonsten ist das eigentlich nett. Also wenn Hosts Router über All-Routers Multicast-Gruppe finden, sowas gibt es auch bei IPv4, nur ist es eigentlich fast nicht implementiert. Nur so, also Cisco-Router können zum Beispiel gegenseitig Multicast benutzen, um sich im LAN zu finden, und das ist schon, also allein dazu zu sehen mit TCP-Dump ist eigentlich schon ganz erhellend, dass man das eigentlich machen kann einfach, und es schadet auch nichts. Eine Sache, die noch am häufigsten umgesetzt wird, ist der Uhrenabgleich. Da wird das Network Time Protocol für benutzt, und das ist eine der ersten Anwendungen gewesen, die man Multicast-fähig gemacht hat, dass man sagt, warum sollen die ganzen Hosts eigentlich periodisch den Server fragen? Soll doch der Server alle 3 Sekunden die aktuelle Zeit per Multicast ins Netz tun, und das wird eigentlich auch an vielen Institutionen gemacht. Die weitergehenden Ideen sind leider tatsächlich größtenteils Ideen, machen tut das niemand, aber man könnte natürlich auch so Sachen machen wie NIST-Tabellen updaten oder Caches abgleichen. Das ist Forschungsgebiet, machen tut das im Moment noch niemand. Ja, nachdem wir gesagt haben, was wir so aus User-Sicht haben wollen, stellt sich natürlich die Frage, wie sage ich, dass ich eine Multicast-Gruppe haben möchte? Wem sage ich das? Und da gibt es ja auch 2 mögliche Modelle, die man sich überlegen kann. Entweder ich sage das dem Sender oder ich sage das dem Router, und zwar dem lokalen Router, weil andere Router kenne ich nicht. Auch hier gehe ich der Reihe nach durch. Also die erste Idee, beim Sender sich zu subscriben, ist ja eigentlich die offensichtliche Lösung. Nur wenn wir zurückdenken an das Modell, dass ein einzelner mobiler, über Handy eingewählter User ein Konzert live ins Internet tun möchte, Das geht natürlich nicht, wenn einfach 100.000 Leute dem die Meldung schicken, ich subscribe mich jetzt, dann kommt einfach kein Traffic mehr durch. Also das ist das Hauptproblem dabei. Das andere Problem ist, dass der Sender bekannt sein muss. Also das heißt, man muss wissen, wer das jetzt ausstrahlt. Und das ist eigentlich auch ein Modell, was man nicht haben möchte. Denn man möchte, dass der User im Grunde auf einen Link klickt und dann hat er Multicast. Und er soll sich da keine Gedanken drüber machen müssen, wo das jetzt herkommt. Und vor allem, wenn ein Sender ausfällt, soll ein anderer Sender übernehmen können, ohne dass man bei allen Usern irgendwie neu subscriben muss oder so. Also das einfach aus Anwendersicht ist das eine Grundforderung, dass man im Grunde nicht möchte, dass der Sender bekannt sein muss und vor allem, dass es nur einen Sender geben muss. Vor allem, wenn ich mich beim Sender subscribe, was soll der dann mit der Information machen? Soll er das in alle Pakete reinschreiben? Das scheitert schon daran, dass die Paketgröße limitiert ist. Das heißt, das würde nur bis irgendwie 20 Subscriber funktionieren und dann ist Ende. Auf der anderen Seite gäbe es natürlich gewisse Vorteile, nämlich dass eine Zugangsbeschränkung möglich wäre und Billing. Also man kann irgendwie sagen, ich lasse dich nur rein, wenn du überwiesen hast. Das Alternativmodell ist, dass man sich beim lokalen Router subscribt, hat den Vorteil, es kann mehr als einen Sender geben, der Dial-Up-User kann sein Radio ausstrahlen, aber es heißt auch, dass der Sender nicht weiß, wer zuhört oder wie viele zuhören. Das ist für viele Kommerzanwender ein echtes Problem an der Sache. Das heißt, was man da tun muss, ist, dass man verschlüsselt, anders geht das dann eben nicht. Jetzt nähern wir uns langsam der harten Kernproblematik, nämlich wie man das in Bahn umsetzen kann. Also im Internet über große, lange Distanzen, komplexe Strukturen mit vielen Routern. Grundsätzlich muss man das Problem des Routings anders angehen, als bei Unicast-Routing, was ich gestern besprochen habe, sondern man muss es in umgekehrter Richtung sehen. Denn der Impuls, dass die Router irgendwie Daten verschicken müssen, geht nicht vom Sender aus, sondern vom Empfänger. Denn wie wir schon gesagt haben, der Empfänger soll sich bei seinem lokalen Router melden und der muss dann irgendwie gucken, dass er den Traffic reinschafft. Nun ist es aber so, dass es da keinen eindeutigen Empfänger gibt und daher muss ein Multicast-Routing-Protokoll irgendwie einen Mechanismus definieren, mit dem man herausfinden kann, wo man den Traffic beziehen kann oder wen man fragen kann, um herauszufinden, wo man den Traffic beziehen kann. Und es geht nicht nur darum, wo kriege ich den Traffic überhaupt her, sondern es soll ja auch darum gehen, wo kriege ich den am effizientesten her. Und man möchte insgesamt noch Kosten für Leitung definieren können am besten und sagen, soll am Ende die Auslastung vielleicht noch minimiert werden und Quality of Service soll auch eine Rolle spielen. Also wenn auf einer Leitung zu wenig durchkommt, dann soll da nicht lang geroutet werden. Also insgesamt ist die Problematik sehr komplex. Und die Tools, die wir in der Hand haben, sind eigentlich relativ klein. Es gibt halt im Grunde nur ein kleines Protokoll namens IGMP, mit dem der Host eben sagen kann, er möchte jetzt die Gruppe 15 haben. Und dann muss der Router halt gucken, was er tun kann. Ja, jetzt habe ich das Problem hier mal versucht aufzumalen. Bin da leider kein toller Künstler, aber ich hoffe, da kann man trotzdem was erkennen. Also ich habe jetzt hier zwei Empfänger aufgemalt, A und B. Und der rote Knopf soll der Sender sein. Und auf dem Weg sind ein paar Router. Der erste Schritt ist, dass der Sender Daten verschickt und dass sein lokaler Router weiß, dass keiner hören will im Moment. Und der schickt die Daten dann also nicht weiter. Der nächste Schritt ist, dass jetzt der Empfänger A beitritt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht der Router R2, um den Traffic zu kriegen? Weil die Anforderung von dem Sender, von dem Empfänger A kommt ja nur bis zu seinem lokalen Router. Und das ist die fundamentale Problematik beim Multicast-Routing, wie wir das jetzt erreichen können. Ja, da gibt es verschiedene Strategien.